Andreas, ich habe dir was mitgebracht, denn heute ist ein ganz besonderes Jubiläum. Vor einem Jahr ist was passiert. Aber jetzt muss man erstmal den Zuschauern sagen, was wir haben. Wir haben jeweils so zwei Pappkisten da. Und Andreas, ich würde sagen, pack mal aus.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten, Jonas?
Hör mal. Fast. Also, man kann das hier machen.
Und so schön verpackt. Bisschen, da hast du ja mal richtig Mühe gegeben.
Ja, das habe ich nicht selber gemacht. Und dann findet man da was. So. Dann muss man das hier so ein bisschen, musste da rabiater sein.
Was ist das denn, Jonas? Ich werde verrückt.
Es ist ja ein Jubiläum. Man muss sagen, wir sind in einer Jubiläumsfolge. Viele wissen das nicht, es ist die 12. Folge, aber ein Jahr lang Leister Deutschland Podcast.
Ja, das ist ja stark. Ja, liebe Zuhörer, ich habe hier ein goldenes Mikrofon jetzt in der Hand. Und vorne steht drauf, One Year Leister Deutschland Podcast.
Ja, wir sind ja international.
Also ja,
wir
genau.
International gehört.
Genau, haben wir ja schon festgestellt. Bis in den USA hört man uns zu.
Ja. Ne? Und man muss dazu sagen, absolutes Jubiläum, weil wir haben uns erst Gedanken gemacht, was machen wir, wie kommt so rein und ich bin total klasse, dass wir jetzt schon die 12. Folge aufnehmen und dass wir auch dranbleiben und vor allem auch vieles mit reinbringen. Heute ist Thema Service. Okay, jetzt habe ich das Thema platziert, wir haben den Teaser noch mehr. Andreas, die Frage, die wir uns alle stellen, wo stellst du dieses unglaublich Dekorative, und das müssen Sie sich auf jeden Fall mal angucken, bei uns später auf dem Kanal, Instagram zum Beispiel, wo stellst du dir das hin? Hast du da schon Platz?
Ja, habe ich. Da habe ich einen Platz. Also ich bin wirklich stolz drauf, ganz ehrlich. Ne? Also wir haben da bei uns in der Firma so eine Ecke für unsere Auszeichnungen. Wir haben da schon einiges. Und ich würde das gerne daneben stellen.
Also es kommt einfach in die Ecke.
In die Ecke. Es kommt in die Ecke. Ja, aber an der jeder vorbei muss, Jonas.
Das ist gut. Es ist vielleicht ein bisschen kitschig. Ich habe auch, mein ganzes Sakko ist voller Glitter. Aber ich finde, wenn man ein Jahr alt wird, dann gibt's doch nichts Schöneres, als wenn alles glänzt und glittert, oder?
Ja, das würde ich auch sagen, Jonas.
Und in dem Zuge viel Spaß bei dieser Folge. Dieses Mal ist Service ein ganz großes Thema. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz besonderen Folge, und zwar vom Leister Deutschland Podcast. Und wie immer steht gegenüber im Studio der Geschäftsführer von Leister Deutschland, Andreas Zeller. Andreas, ich grüße dich.
Ja, hallo Jonas, sei gegrüßt.
Mein Name ist Jonas Leimann und ich habe die große Ehre, eine ganz besondere Frage jetzt am Anfang stellen zu dürfen. Andreas, Service ist ein Thema, und vor allem auch, wenn du dir überlegst, heutzutage möchte man, schnell bestellen, online im Warenkorb, und dann hast du es am nächsten Tag. Ihr habt einen tollen Online-Shop, leister.de, da finde ich fast alle Produkte, ich klicke drauf und dann habe ich's. Aber jetzt ist die Frage, wann habe ich's? Und meistens will man ja den schnellen Service, innerhalb von 24 Stunden, overnight, ganz schnell muss es da sein. Andreas, wie schnell schafft ihr es wirklich?
Ja, wir schaffen es tatsächlich auch in 24 Stunden an Arbeitstagen. Am Wochenende haben wir das nicht, aber wenn der Kunde das wünscht, lässt sich auch das organisieren.
Das heißt, jetzt, ich gucke mal gerade auf die Uhr, wir nehmen so ungefähr 9:55 auf. Wenn ich heute jetzt bestelle, dann habe ich es in 24 Stunden.
Ja, wenn du den Triag jetzt bestellst, ne, dann hast du den morgen auch.
Finde ich total klasse, weil wenn man sich überlegt, man ist ja im Workflow zu Hause und man möchte schnell haben. Man ist auf der Baustelle und man möchte schöne Produkte haben und ja, wahnsinnig gute. Also ich finde immer auf dem Dach den Uni 3500, den darf man nicht vermissen, ist einfach praktisch. Meistens aber so, man denkt sich, ja gut, ich habe den Triag, ich habe vielleicht noch einen Dachautomat, aber der Uni 3 für eine Attika fehlt mir. Also will ich ihn schnell einkaufen, okay. Jetzt kommt aber die interessante Frage, was wir uns im Podcast stellen, ist natürlich, wie schaffst du das? Wie schafft ihr diesen 24-Stunden-Service? Kurze Frage noch, kostet der dann extra?
Ja, wir haben zwar Premium-Service, aber der kostet bei uns nichts.
Ah, okay, aber wie schafft ihr diese 24 Stunden? Das ist eine schnelle logistische Leistung, deutschlandweit zu machen.
Ja, erstmal haben wir ein leistungsfähiges Warenwirtschaftssystem. Wir haben SAP seit etwa 2 Jahren bei uns im Haus. Und was vielleicht viele Zuhörer nicht wissen und Zuhörerinnen, wir haben das LLCE bei uns. Das ist das Leister Logistics Center Europe. Und ja, da kann man schon entnehmen, es geht nicht nur um den deutschen Markt, sondern wir haben die Ehre für die gesamte Leistergruppe, den nordeuropäischen Markt in Zukunft zu versorgen. Dementsprechend sind wir gut bestückt in unserem Lager. Das Lager wird nach allen Regeln des Supply Chain Managements gesteuert, bedarfsbesteuert, und so, dass wir also wirklich eine maximale Verfügbarkeit haben.
Ich finde es total interessant, und wir haben heute in unserem Thema Service und wie man den auch für den Kunden mitgeben kann. Jetzt habt ihr natürlich noch, und das habe ich in Solingen selber schon erlebt, ihr habt auch eine Werkstatt, ihr habt Möglichkeiten zu reparieren, und jetzt stelle ich mir eine andere Sache, okay, manchmal möchte ich ein Neuprodukt, manchmal habe ich aber auch schon das Geniale, zum Beispiel auf dem Dach ein Varimat V2. Der ist auch ein bisschen preiswerter, also preisiger. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, ich kaufe mir mal zwei auf die Tasche, sondern den muss ich warten. Wie sieht das aus, wenn ich ihn einschicke? Wann habe ich den denn dann wieder zurück?
Ja, auch in 24 Stunden wird er repariert. Man muss jetzt nur die Zeit für den Antransport und für den Rücktransport mit einbeziehen. Ich würde mal sagen, im Schnitt 3 Tage. In unserer Werkstatt wird das Gerät aber innerhalb von 24 Stunden gewartet und repariert. Vorausgesetzt natürlich, alle Teile sind da und es gibt nicht irgendwelche besonderen Schwierigkeiten. In der Regel klappt das also sehr gut.
Ich höre schon so raus, also die Ersatzteile ist ein wichtiger Punkt. Jetzt habe ich ein bisschen in der Vorbereitung recherchiert, und ihr seid weltweit das zweitgrößte Ersatzteillager von Leister.
Ja, das ist so.
Das ist krass. Also ich hätte jetzt erstmal so gedacht, vielleicht die USA oder vielleicht in Asien, sondern da ist es Deutschland.
Ja, so ist das.
Und hat das damit dann zu tun, dass dadurch auch, ich sag mal, der Workflow in der Werkstatt auch angehoben ist, weil du eben die Ersatzteile hast? Weil sonst hätte ich nachvollziehen können, man müsste sie nochmal bestellen aus der Schweiz oder Lieferketten, die nochmal das verlängern.
Ja, genau. Also es ist natürlich hängt, wir haben herausgefunden, wir haben diesen Prozess analysiert und dabei festgestellt, dass eben Materialverfügbarkeit eines der kritischen Erfolgsfaktoren ist bei dem ganzen Thema, und natürlich über dieses LLCE, was ich angesprochen habe, konnten wir eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir konnten zum einen die Versorgung zum Kunden hin verbessern über Lieferungen und Lieferservice, und wir konnten unseren Werkstattservice automatisch mit verbessern, weil wir eben diese hohe Ersatzteilverfügbarkeit haben.
Ja, ich finde, das ist heutzutage ein ganz wichtiges Alleinstellungsmerkmal, dass man eben sagen kann, ich habe A, eine schnelle Lieferung der Neuwaren, aber B, auch eine schnelle Lieferung in der Verbesserung. Und ich möchte jetzt mal, Andreas, es ist so ein bisschen so die Winterzeit, Herbst, wir kennen das. Und dann machen sich Menschen Gedanken, ja, ich sag mal, die Winterreifen müssen wieder drauf. Und dann kannst du das nachvollziehen. Manchmal wird man angeschrieben. Also bei mir zum Beispiel, mein Autohaus hat mich angeschrieben, hat gesagt, Jonas, es wird mal wieder Zeit. Denk dran, die Termine im Winter werden rar. Das weiß jeder, der ein Auto hat. Da am Ende wird man geguckt, und wenn dann die Prognose ist, in einer Woche liegt Schnee, will ich die schnell haben. Gibt es so eine Art Service, weil man hat ja auch im Winter so ein, ich sag mal, vielleicht so ein Arbeitstief, ne, weil die Baustellen ja vielleicht auch mal verschneit sind, schlechtere Wetterbedingungen, auch bei euch?
Ja, das gibt's. Wir reden vom Wintercheck. Mhm. Das ist so ein Pauschalangebot über den Service. Wir schauen das Gerät nach und schauen, dass es gut funktioniert. Oft müssen die Filter gewechselt werden oder es müssen Heizelemente ausgetauscht werden, oder bei Motoren mit Bürsten, bei älteren Geräten sollte man auch mal die Kohlen wechseln. All das bieten wir für einen Pauschalbetrag an, und sind größere Reparaturen erforderlich, dann wird der Kunde informiert, und wir bieten ihm dann diese Reparatur an. Und dann hat er, wenn er das Gerät wiederbekommt, quasi wieder ein neuwertiges Gerät, würde ich sagen, weil damit sichergestellt ist, dass das Leistergerät auch in Zukunft seinen Dienst verrichten wird.
Wenn ich jetzt zuhöre, Andreas, das klingt für mich schlüssig. Jetzt frage ich dich mal als Geschäftsführer, wie sinnvoll hältst du so einen Wintercheck? Also wie sinnvoll hältst du das gerade bei eher Profiprodukte, die wartungsarm sind? Aber wie sinnvoll hältst du so einen Wintercheck zu machen?
Also ich kann dringend dazu raten, wir sind ja im Profibereich. Jeder Handwerker oder auch Industrieunternehmen, das mit unseren Geräten arbeitet oder generell auch mit anderen Geräten, Der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist, du bist in der Produktion im vollen Lauf, stell dir eine Serienproduktion vor im industriellen Bereich, oder der Dachdecker ist gerade auf dem Flachdach und muss hier großes Amazon-Logistik-Center schweißen, ne, die Dachbahn schweißen, und dann fällt mittendrin das Gerät aus. Das ist natürlich, sind Ausfallzeiten, und das kostet dann richtig Geld, und dagegen ist der Wintercheck, der unter 100 Euro kostet, dann würde ich sagen, noch ein kleinerer Schmerz, ne? Und man hat, wie gesagt, wieder ein hohes Maß an Zuverlässigkeit für die nächste Saison, und ich glaube, das ist auf jeden Fall sein Geld wert.
Also erster Geheimtipp für diesen Winter, Wintercheck. Finde ich total gut. Jetzt hast du natürlich angesprochen, wenn doch mal was ausfällt, A, ihr habt die Reparatur, und B, auch natürlich den schnell 24 Stunden Lieferung. Und 24 Stunden ist so eine magische Zahl, finde ich. Also das hat man so gerne als Verbraucher, hat man das so im Kopf. Andreas, du als Geschäftsführer, aber auch als Konsument, was fällt dir noch zu 24 Stunden ein? So als Frage. Also ich stelle ja die einfachen Fragen.
Ja, TPS.
TPS, okay, was ist das?
Ja, Toyota Production System, Jonas.
Ah, wir sollen also Japanisch sprechen. Ja, dann muss ich die Anmoderation nochmal ganz anders machen. Konnichiwa, Andreas, grüß dich.
Ja, arigato, Jonas.
Ja? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Mein Japanisch kommt eher so aus der Manga-Kultur, was man mal so im Fernsehen vielleicht aufgeschnappt hat. Nicht schlecht pariert, Andreas. Also, Toyota hat was damit zu tun, TPS, das müssen wir uns genauer angucken.
Ja, das ist hochinteressant, das Thema. Japan ist eh schon ein sehr interessantes Land und eine sehr spannende Kultur, hat eine spannende Kultur. Und in Japan ist etwas entwickelt worden, was maßgeblich ist für viele, viele Prozesse weltweit für die Herstellung von Produkten. In erster Linie ging es um Automobiltechnologie, Toyota Production System. Also ja, es hat was mit der Kfz-Herstellung zu tun. Es ist der Begriff eigentlich für Produktion auch bei den deutschen Automobilbauern, bei deren Zulieferindustrien, und mittlerweile eben auch überall im Maschinenbau findet man Ansätze von TPS.
Und jetzt müssen wir überlegen, Service ist natürlich eine Sache, was der Kunde haben will. Also er möchte ein Rundum-Wohlfühlpaket, der Kunde möchte sich wohlfühlen. Und ich glaube, Andreas, wenn der Prozess sicher ist, dann fühlt sich der Kunde wohl. Ja. Und du hast ja den Prozess angesprochen. Das finde ich deswegen ein spannendes Thema, was du jetzt mit reinbringst. Also der Kunde fühlt sich wohl, wenn der Prozess glatt läuft. Also ich bestelle und morgen habe ich's. Wenn ich's erst übermorgen habe, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Es ist ja so, Jonas, der Kunde will den Prozess gar nicht sehen. Der will nur das Produkt haben am Ende. Er sucht ja eine Lösung. Das heißt, man spricht von der sogenannten Line of Visibility. Das heißt, sobald der Kunde den Prozess sieht, läuft etwas falsch im Unternehmen, und das muss man mit allen Mitteln vermeiden. Das heißt, wenn etwas falsch läuft, sagen wir mal, das Produkt wird zu spät geliefert oder ein Set ist nicht vollständig, dann ist das ein Zeichen, dass irgendwas im Prozess falsch gelaufen ist, und damit wird es natürlich auch unmittelbar für den Kunden sichtbar. Und deshalb spricht man von dieser Line of Visibility, die man nicht überschreiten darf.
Also ich sag mal, dass der Kunde nicht sieht, was alles im Hintergrund läuft, ne? Fast wie beim Theaterstück, dass wir da noch einen Souffleur haben, dass wir da vielleicht auch mal Sachen, die schief laufen, sondern man möchte die Show genießen und am Ende, ich sag mal, applaudieren, weil man sagt, ich habe mein Produkt und es läuft so, wie es ist. Aber natürlich können auch mal im Prozess Sachen falsch laufen, ne? Alleine die Qualitätsprüfung stelle ich mir schwierig vor. Dass man, ne, man kennt ja Qualitätsprüfung am Ende, es wird nochmal so ein Warensiegel draufgegeben, für gut empfunden. Wie ist das in diesem, ich sag mal, in dem Toyota-System?
Ja, genau das macht dieses Toyota-Prinzip aus. Man spricht vom Toyota-Prinzip, meint aber TPS. Es geht dabei grundsätzlich darum, Verschwendung zu vermeiden. Japan ist ein hochtechnisiertes Land, hat aber wenig Ressourcen. Und das ist der eine Punkt. Dann gab es den Zweiten Weltkrieg. Japan war auch dort Verlierer. Es gab ein Embargo seitens der USA, also sie hatten keine Materialien. Deshalb entstand daraus eben die Kultur des Verschwendung vermeiden. Die mussten also sehr sorgsam mit allen Ressourcen umgehen, weil es gab halt auch nicht viel und bis heute auch nicht. Japan ist immer noch sehr abhängig von Importen in jeder Hinsicht. Ja, und dadurch ist eben diese Kultur auch entstanden und das war eigentlich auch die Basis, warum in Japan TPS entwickelt wurde, das Toyota Production System. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, den man wissen muss. Wie kann man jetzt Verschwendung vermeiden? Und da hat man in einem Unternehmen sehr viele Möglichkeiten. Dem einen oder anderen werden so Begriffe wie Kaizen bekannt sein. Kaizen ist sowas wie der deutsche Begriff für kontinuierliche Verbesserung, KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ist ja bekannt. Das ist ein Prinzip wie Kaizen und das ist auch daraus hervorgegangen. Also es gibt viele, viele Begriffe. Auf den einen oder anderen sollten wir nochmal eingehen, die da eine Relevanz haben.
Ja, weil mich interessiert es vor allem, was wir daraus mitnehmen können. Für uns, für den Service, für die glatte Optimierung des Prozesses, sodass der Kunde, wie du es schon gesagt hast, eben die Fehler gar nicht mitbekommt und vor allem auch eine Fehlervermeidung. Jetzt fand ich es sehr interessant, als du gesagt hast, Ressourcen sparen. Das ist ein heutiger Punkt, das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, also dass man nachhaltig arbeitet, dass man Ressourcen spart und dazu habe ich mal was rausgefunden, Andreas, dass es in Frankreich bald einen Reparaturindex gibt, also Ressourcen zu sparen, fast wie so ein Ampelsystem. Jetzt müssen wir das mal vergleichen. Man kennt ja zum Beispiel diese Nutri-Skala in der Lebensmittelbranche. Ne? So ein Ampelsystem von A bis, ich glaube, das ist auf jeden Fall E. Und dann kennt man ja ne, von grün nach rot. Und es gibt in Frankreich gibt's einen Reparaturindex von ich kann wenig reparieren zu ich kann viel reparieren. Beispiel, jetzt mal eine ganz andere Branche. Ich kaufe mir einen Kühlschrank. Ich kann bei dem gar nichts reparieren. Dann hat er da ein schlechtes Bewertungssystem. Ich kann alles reparieren. Das heißt, ich kann den nachhaltig, auch wenn mal was kaputt gegangen ist, die Pumpe, was auch immer, Abtropfsieb oder innen drin, das kennt man doch immer in Kühlschränken. Diese Innenplastikteile, wo die Flaschen drin sind, brechen immer ab. Und wenn man die nachhaltig hat und das zum Beispiel hoch ist, hat man einen hohen Wert im Reparaturindex. Mhm. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wie hoch kann ich was reparieren? Wie verschwenderisch gehe ich in Zukunft damit ein?
Ja, interessant ist eben, dass Frankreich da wirklich Vorreiter ist und die haben das schon eingeführt. Also seit Januar diesen Jahres gibt es diesen Index. Entsprechend können diese oder müssen auch in Zukunft diese Produkte gekennzeichnet sein. Und da sind wir auch sehr schnell wieder bei Leister. Ne, in unserem Wartungs- und Reparaturservice erhalten wir quasi wöchentlich Geräte, die sind bis zu 40 Jahre alt, Jonas. Kannst du dir das vorstellen?
Nee.
Ja, also dann, das sind Teile, ich bin nun auch nicht so lange bei Leister, also 5 Jahre ja jetzt, aber die sind viel älter eben und schon länger im Betrieb, als ich Leister kenne. Und die werden bei uns immer noch größtenteils repariert, weil wir eben noch Ersatzteile haben. Und das ist eben bei den Leister-Produkten so. Auch ein Thema bei diesem Index. Du musst die Geräte einfach öffnen können, ohne dass die Gehäuse zum Beispiel defekt sind. Du hast es wahrscheinlich häufiger auch schon gehabt, dass du mal ein Gerät hattest aus Kunststoff.
Ja, natürlich.
Und du wolltest das selber reparieren, weil vielleicht nur eine Kleinigkeit dran war. Ne? Und dann gehst du da dran und dann geht das Gehäuse nicht auf und irgendwann bricht irgend so eine Lasche ab. Ne? Und dann denkst du immer, Mist, ne? Geht wieder nicht. Und wo kriege ich jetzt das Teil her? Und sowas kann man vermeiden. Bei den Leistergeräten ist das sichergestellt, dass man die auch sehr gut und einfach demontieren kann. Dann kann das Ersatzteil ausgetauscht werden und genauso einfach kann man das Gerät dann auch wieder zusammenbauen. Und das ist ganz im Sinne dieses Indexes. Und ich kann das nur begrüßen und ich hoffe, dass das auch in Deutschland bald umgesetzt wird. Ich bin ziemlich sicher, bei diesen politischen Veränderungen, die wir gerade haben, dass das Thema auch sehr schnell auf den Tisch kommt.
Ja, ich finde das total gut, weil ich kann mir jetzt überlegen, wenn ich sage, ich möchte nachhaltiger leben, auch in der Industrie, kann ich mir überlegen, kaufe ich ein Produkt, was einen hohen Score Score hat da drin und kann ich das vielleicht auch reparieren nochmal, statt immer neu und weg. Ich mache dir mal ein Beispiel. Mein Opa hatte früher einen Blaupunktradio. Mache ich jetzt als kleine Werbung rein. Das ist wirklich schon lange. Und dann haben wir mal irgendwann, da war ich noch ein kleiner Junge, hat er das aufgeschraubt mit mir, weil er mir zeigen wollte, wie funktioniert das, wie ist die Elektronik. Und das war alles verschraubt. Das war ein Holz und er hat er aufgeschraubt. Heute kann ich mir das nicht vorstellen, Andreas. Auch ein normales Radio ist so komplex aufgebaut, zumindest, oder eben plastisch, also ich sag mal, mit Elastomeren vernietet, dass du es nicht mehr aufmachen kannst, außer aufbrechen.
Ja, so ist es.
Alleine schon, wenn man sich die Handys anguckt, repariere da mal was selber.
Mhm. Das ist sehr schwierig, wobei bei den Handys, zumindest bei den Top-Marken, geht es schon wieder recht gut. Da kann man auch heute die Geräte sehr schön reparieren und wir sehen das ja auch an Angeboten von gebrauchten Smartphones, dass das auch ein zunehmendes Geschäft ist.
Total wichtiger Punkt, Nachhaltigkeit mit reinzubringen in den Prozess. Und du hattest es schon gesagt, dass man auch Qualitätsmanagement betreiben kann während des Prozesses. Und was ich als wichtiges Wort beim TPS mal reinbringen möchte, ist Jidoka.
Ja, genau.
Das musst du mir mal erklären.
Ja, Jidoka heißt einfach, dass Qualität muss bereits im Prozess entstehen. Wenn du vor 30, 40 Jahren in so ein Unternehmen gegangen bist, da gab es so ein Riesenschild Qualitätsabteilung. Ne? Dahinter arbeiteten fleißig 30, 40 Leute, je nach Größe des Betriebes. Und da wurde Qualität gemacht. Da ist das Toyota-Prinzip ganz anders. Weil das ist aus der Sicht von Toyota, aus Sicht von TPS, Verschwendung von Ressourcen. Die 30, 40 Mitarbeiter kannst du besser produktiv einsetzen, also im Fertigungsprozess.
Ja.
Und die Philosophie ist, dass eben Qualität nicht erst am Ende geprüft wird, sondern Qualität bereits in der Produktion, im Prozess entsteht. Dazu musst du natürlich deine Leute schulen, dass die ein Auge dafür haben. Dafür gibt's dann auch so Themen wie Vier-Augen-Prinzip, was auch sehr verbreitet ist. Ja, dass nochmal einer draufschaut im Prozess, damit erst gar nicht der Fehler im Prozess passiert und erst am Ende festgestellt wird oder noch schlimmer sogar erst beim Kunden. Das muss man mit allen Mitteln vermeiden. Da sind wir wieder bei der Line of Visibility. Ne, wenn das passiert, sieht der Kunde sofort, da ist was im Prozess. Und das will er gar nicht wissen. Er will ja nur sein Produkt haben, für das er bezahlt hat.
Ja, und verständlich natürlich, wenn man ein Markenprodukt, ein Profiprodukt kauft, soll es auch funktionieren.
So ist das.
Also ich möchte ja nicht, dass es irgendwie, ich sag mal, klapprig ist oder es irgendwas fällt ab. Oder eben vielleicht, das habe ich auch schon mal in einer anderen Branche gesehen, dass die Software falsch drauf war.
Ja.
Man hat gedacht, ich habe das perfekte Produkt, es läuft, es ist gut. Es war die falsche Software oder eine Altsoftware. Das kann sich heute keiner mehr leisten.
Ja, genau. Und da ist eben was im Prozess passiert. Das hätte nicht sein dürfen. Und da muss man dann genau hinschauen. Und auch dafür, TPS ist wie so ein Baukasten, muss man sich das vorstellen. Ne? Da sind viele Elemente drin. Ich nenne mal ein paar Begriffe. Wir haben jetzt gerade schon Jidoka gehört. Es gibt natürlich Kaizen. Es gibt Kenbutsu. Kenbutsu ist auch ein interessantes Thema. Man hatte damals festgestellt, selbst wenn ich jetzt einen super Prozess habe, aber meine Lieferanten da nicht einbeziehe, dann bekomme ich ja schon fehlerhafte Ware unter Umständen,
ja,
die wieder dafür verantwortlich ist, unter Umständen, dass in meinem Prozess etwas passiert. Das alle haben vielleicht noch diesen VW-Skandal in Erinnerung. Ja, da wurden einfach falsche Schwerpunkte gesetzt. Erinnerst du dich noch daran?
Ja, wenn man den falschen Einkauf, gut, das beurteilen wir jetzt auf Entfernung, dazu nimmt und es wird nur gedrückt am Preis beim Lieferanten, dann leidet natürlich irgendwann auch die Qualität der Produkte.
Ja, da gab es den Herrn Lopez, war ein super Einkäufer, muss man sagen, auf der einen Seite. Also er hat es geschafft, sehr gute Einkaufspreise für VW zu erzielen. Man hat damit den Gewinn bei VW deutlich steigern können damals. Aber durch das Drücken der Vorlieferanten, man hat die also nicht wie Partner behandelt, sondern man hat ihnen einfach gesagt, das ist der Preis, den musst du liefern, sonst bist du raus. Und da hat natürlich die Qualität drunter gelitten und auch die Zuverlässigkeit. Viele Zulieferbetriebe haben da schwer drunter gelitten. Und letztendlich war es auch kein Vorteil am Ende für Volkswagen, weil man sich dadurch auch Schwierigkeiten bei der Versorgung eingehandelt hat oder unter Umständen auch Qualitätsprobleme. Deshalb war das Thema irgendwann auch beendet und man hat auch erkannt, wie es eben im Toyota-Prinzip auch verwurzelt ist, dass Kenbutsu, also die Partnerschaft zum Lieferanten, eine gute Idee ist.
Kann ich mir auch gut nachvollziehen, weil ich sag mal, der liefert dir die Vorprodukte. Mhm. Und wir wissen es gerade aktuell, das ist nun mal so, wir haben weltweite Engpässe an Materialien, an Zulieferungen, an Chips, egal wo. Wenn du da deinen, ich sag mal, deinen Lieferanten hast, den du gut kennst, dann legt er dir die passende Ware beiseite. Mhm. Und du kannst vielleicht darüber dann noch deinen Prozess für deinen Kunden, ich sag mal, glatt bügeln. Dass du eben keinen Einfall hast, ne? Dass es sondern bei dir gut läuft.
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Ja, so ist das auch, Jonas.
Andreas, TPS als System, um dem Kunden möglichst serviceorientiert das Bestmögliche mitzugeben. Wie kann ich das so sehen? Wie ist das bei euch? Habt ihr Systeme aus dem TPS übernommen für euch, wo ihr selber sagt, ja, das wenden wir bei uns an?
Ja, wir haben ja in Deutschland bei Leister keine Produktion. Wir haben eben Wartung und Service. Aber dennoch kann man von TPS sehr viel lernen, auch für einen Wartungs- und Reparaturservice. Und wir wenden zum Beispiel das 5S-Prinzip an. Das ist einfach ein Thema, wie organisiere ich meinen Arbeitsplatz? Auch da hat Toyota eine sehr interessante Idee gehabt damals. Man hat also erstmal die gefragt, die betroffen sind. Das sind nämlich die Mitarbeiterinnen, die an dem Arbeitsplatz arbeiten und die natürlich am besten wissen, wie habe ich am liebsten mein Werkzeug positioniert, dass ich mich nicht zu viel bewegen muss, unnötige Wege vermeide und. Und all das wird mit dem 5S-Prinzip eben betrachtet. Auch das ist wieder Verschwendung vermeiden. Wenn mein Werkzeug nicht immer am gleichen Platz liegt und ich es erstmal suchen muss, wird jedem klar, dass das sofort eine Verschwendung von Ressourcen ist.
Ja, klar.
In dem Fall Zeit, also Arbeitszeit. Und das ist natürlich nicht gut für zum Beispiel einen 24-Stunden-Service.
Ja, weil da kommt es auf jede Sekunde drauf an. Du brauchst das Werkzeug griffbereit und das weiß ich selber. Wenn du in der Reparatur bist, hast du links deinen vielleicht sagen wir Schraubenschlüssel, rechts hast du nochmal ein Spezialprüfgerät, was auch immer. Aber es ist für jeden so ersichtbar, dass es greifbar ist. Ich möchte dazu mal einmal ein Beispiel machen, Andreas. Ich hatte es im Urlaub war ich in Südtirol vor ein paar Wochen und dort war ich an so einer Imbissbude. Und es war wohl eine sehr gute Imbissbude. Hinterher sage ich dir auch, wie es mir geschmeckt hat. Und die Schlange war sehr lang. Du kennst das Prinzip, man stellt sich dort an, wo die Schlange lang ist. Weil man denkt, ach guck mal, Schwarmintelligenz, den Leuten muss es gut schmecken. Mhm. Und daneben waren noch andere Imbissbuden. Dann stand ich dort an und hatte direkt im Kopf, okay, der Prozess ist langweilig und langsam. Langweilig, warum? Es war immer das Gleiche. Es war Zubereitung von einem Sandwich. Langsam deswegen, es war ein Mitarbeiter und er hat immer wieder, und du kennst so Klickdosen, ich sag mal wie so Tupperware, hat immer wieder die Dosen zu- und aufgemacht. Und bei jedem Sandwich, und ich sag mal, die wurden individuell zugestellt, wurde die Dose auf- und zugemacht. Und du glaubst, ich konnte fast das Sandwich gar nicht mehr genießen, weil ich mir überlegt habe, gehst du jetzt dahin, aber es ist eigentlich vorlaut und das kannst du nicht machen. Kannst du dem vielleicht mal sagen, vielleicht könnte man so schütten, wie man die vielleicht vom Italiener kennt. Bei der Pizzeria sogar die haben solche Schütten, wo ich dann meine Salami drin habe. Und es war wirklich heftig. Also ich sag dir, das Sandwich war gut und nicht ohne Grund standen die Leute an. Aber die standen auch deswegen an, weil es lange gedauert hat.
Ja, so ist das. Und du glaubst gar nicht, wie viel Gedanken sich die Fastfood-Ketten wie Burger King oder McDonald's sich über solche Themen Gedanken machen. Wenn du da mal genau schaust, wie die sich organisiert haben, selbst da erkennst du viele Ansätze von TPS wieder. Nehmen wir mal Kanban, dass die Salami immer an der gleichen Stelle ist. Und wenn die Salami-Schütte leer ist, dann kommt automatisch jemand und packt da wieder Salami rein. Das ist Kanban übrigens. Und das geht bis zu deinem Burger. Da sieht man mal, wie weit diese Prinzipien von Toyota heute schon in unser ganzes Umfeld hineinreichen.
Ja, jetzt musst du dir überlegen, natürlich hat man diesen Sogeffekt, weil eine lange Schlange ist. Vielleicht war es ja auch beabsichtigt, weil man kennt das ja auch, was lange dauert, das muss gut sein. Ja. Aber wenn man immer wieder die Packungen aufklickt und dann auch für die einzelne Salami eine Scheibe abschneidet. Also bei mir war die Pulsader groß.
Ja, ich würde sagen, da hat irgendjemand den Begriff Fastfood nicht richtig verstanden.
Ja, auf jeden Fall. Andreas, jetzt aber mal eine andere Frage. Woher weißt du das eigentlich alles?
Ja, also ich hatte in meiner Vergangenheit, zum einen habe ich mich im Studium, in meinem zweiten Studium, Wirtschaftsstudium, damit befasst. Toyota Production System war so ein interessantes Thema, dass ich da auch schon mal eine Arbeit zu schreiben konnte. Und ich kenne es natürlich auch aus der Anwendung. Ich war in meiner Karriere zweimal auch für die Produktion verantwortlich. Einmal in einem Unternehmen für Bauprodukte und einmal im Bereich der Dienstleistungen. Und da habe ich tatsächlich die Prinzipien von Toyota eingeführt, TPS, und habe das dort auch in der Praxis umsetzen können. Und es gibt noch einen dritten Punkt, der mir das Thema näher gebracht hat. Ich habe irgendwann mal im Zusammenhang mit ISO 9001 eine Prüfung gemacht für den internen Auditor. Kann ich jedem empfehlen, der in einer verantwortungsvollen Position ist, sowas mal zu machen. Man bekommt einfach einen anderen Blick, den Blickwinkel des Auditors auf Prozesse. Das hat mir jedenfalls geholfen, auch hier bei Leister zum Beispiel, bei dem Thema Prozessoptimierung, und diese Erfahrungen sind natürlich da auch mit eingeflossen.
Das finde ich ein Leister-Secret, also ein Geschäftsführer-Secret, das wusste ich noch nicht. Du bist Auditor?
Ja, also interner Auditor. Ne? Das ist eine spezielle Ausbildung, die kann man zum Beispiel beim TÜV machen. Die wird auch am Ende bestätigt durch ein Zertifikat. Man muss eine kleine Prüfung machen. Und damit ist man dann befähigt, Audits im Sinne von ISO 9000 zum Beispiel, 9001 durchzuführen.
Wow, jetzt muss ich immer gucken, was ich anhabe, weil Qualitätsmanagement fängt ja auch beim Personal an.
So, ja, aber da muss ich nochmal was korrigieren, Jonas, wo du das gerade so sagst.
Okay.
Ja? Weil Qualitätsmanagement fängt beim Prozess an und nicht bei dem Mitarbeiter. Das hat zum Beispiel was mit Fehlerkultur, Fehlervermeidung zu tun. Wenn wir einen Fehler suchen oder ich einen Fehler suche, suche ich ihn nie bei dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, sondern ich schaue immer erstmal, wie konnte das passieren? Und bei der Frage kommt man immer auf den Prozess zurück, und in den seltensten Fällen wird man feststellen, dass Mitarbeiter oder Mitarbeiterin für einen Fehler verantwortlich ist.
Wow, das finde ich ein starkes Prinzip. Jetzt überlege ich mal gerade nach Leister Deutschland, was so auch eure Möglichkeiten sind, wie man dem Service auch Infos rübergeben kann. Und da fällt mir eins ein. Ihr habt eine coole Initiative, die Trainingscenter-Initiative. Und ich finde, da fangt ihr eigentlich auch an. Ihr guckt nicht den Mitarbeiter an, was läuft da falsch, sondern ihr überlegt euch, wie kann ich den Mitarbeiter den Prozess nahebringen.
Ja, tatsächlich, das ist ein Engagement, was viele Perspektiven hat. Natürlich erstmal wollen wir uns sozial engagieren. Wir wollen Menschen, die sich weiterbilden wollen oder ausbilden wollen, eben durch unsere autorisierte Trainingscenter-Initiative unterstützen. Wir wollen auch die Einrichtungen unterstützen. Meistens haben die wenig Mittel oder nur ein begrenztes Budget, so dass wir ihnen da auch unter die Arme greifen mit verschiedenen Konzepten. Und wir leisten dazu natürlich auch einen Beitrag im Sinne von JIDOKA vom TPS-System, nämlich gut ausgebildete Mitarbeiter, haben wir ja gerade gehört, als wir über TPS gesprochen haben. Da leistet man einen Beitrag zur Fehlervermeidung in den Prozessen. Und ja, ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz.
Ja, ich finde es total klasse. Und ich war sogar schon einmal im SKZ. In einer Niederlassung und habe mir das angeguckt und ja gut, ich kann das jetzt so sagen, ich habe eure Extruder an der Wand mehr gesehen als alle anderen. Also ich sag mal, Qualität setzt sich dann doch durch, das sage ich jetzt mal so als Außenstehender, aber ich finde es total interessant, weil man muss sich überlegen, wenn man die Ausbildung macht, wenn man Weiterbildung macht, dann möchte man Profiprodukte haben und man möchte auch sagen, ich arbeite mit dem, was ich wirklich später auf der Baustelle benutze und nicht irgendwas, was halt, ich sag mal, 30, 40 Jahre alt ist, wobei wir haben ja gehört, auch die laufen noch, aber trotzdem will ich auch neue Ware haben. Und da fand ich ganz spannend, die hatten einen neuen Weltplas S2, das einfach, muss man sagen, im Extruder-Bereich, im Plastic Fabrication, der Extruder ist. Und das fand ich richtig cool,
ja,
dass die Lehrlinge auch den nutzen konnten.
Ja, genau. Ja, also wir unterstützen Einrichtungen wie das SKZ, das ist eines der bekanntesten Einrichtungen im Bereich Kunststoffausbildung, aber auch Kunststoffforschung und Entwicklung. Wir haben beispielsweise auch gerade ein Geostar G7 beim SKZ. Ne, auch das dient jetzt nicht der Ausbildung, sondern da werden bestimmte Prozesse optimiert vom SKZ und auch auf diesem Wege leisten wir dann da unseren Beitrag. Wir haben übrigens sehr, sehr viele Einrichtungen dieser Art in Deutschland. Wir unterstützen mittlerweile über 60 Einrichtungen bundesweit mit unseren Geräten, mit unserem Know-how. Unsere Mitarbeiter fahren sogar auch vor Ort und unterstützen bei bestimmten Kursen. Also wir machen da tatsächlich eine Menge in dem Bereich.
Starker Service. Also finde ich wirklich gut. Ihren starken Service macht ihr auch digital. Also wenn ich nicht in so etwas, ich sag mal, bin, anderes Thema, man kennt das, man ist vielleicht gerade mit dem Gerät überfordert, man weiß noch gar nicht die Einstellung, was macht man? Man geht bei YouTube gucken. Das kennt, glaube ich, jeder. Man überlegt sich ein Tutorial und man guckt sich an, was kann man da machen. Und letzte Woche, Andreas, haben wir zu den neuen Veldi-Produkten, das muss ich jetzt einmal ganz kurz sagen, die HT530A, sehr, sehr spannendes Indoor-Handgerät, haben wir, Andreas, so ein neues How-To-Video gemacht.
Ja.
Mit dem Uwe Daldrup, wie man da wirklich da zum Beispiel, wir haben so, das fand ich ganz spannend, wir haben Rohre aneinander geflanscht ohne Flansch. Nur mit Wärme. Also wer das nicht weiß, guckt einfach mal gerne auf dem Veldi-Channel nach. Kleine Fußnote und kleiner Werbetipp von mir.
Ja, kleiner Tipp ist nicht nur für die Profis. Also wer gerade hier mit dem Veldi, sprechen wir ja auch den ambitionierten Amateur an. Zum Beispiel und was man damit machen kann, das Beispiel mit den Heizungsrohren beispielsweise oder Elektroinstallationsrohren, super Tool, das zum Beispiel mit dem Veldi zu machen. Braucht man zum Teil auch keine Zusatzprodukte mehr, wie Muffen, um solche Rohre zu verbinden. Ich habe dir ja auf die Finger geschaut, Jonas. Du hast das super gut gemacht und hast das sehr schnell gelernt, wie man solche Anschlüsse macht.
Ja, die Meister sind halt bei Leister. Und da habe ich natürlich von den Besten gelernt. Und was ich richtig gut fand, Andreas, war, wie man Etiketten von Plastikoberflächen oder Metalloberflächen, du kennst das, wenn man so 10, 20 Jahre ein Etikett drauf hat und man denkt sich, das muss irgendwann runter. Dann geht man mit Terpentin dran und die ganze Oberfläche ist kaputt. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit mit heißer Luft, diese Klebeoberfläche leicht zu erwärmen und dann kriegt man den ganz schnell ab. Ohne Spachtel, ohne irgendwas und die Oberfläche ist toll. Also es gibt so viele so Kleinigkeiten und genau das macht es halt eben aus. Du kennst den How-To-Channel von Leister. Ich finde den genial. Geben Sie doch mal einmal bei Google einfach How-To ein und Leister dazu und Sie finden zig Hunderte von Videos von allen möglichen Produkten.
Ja, das sind wunderbare Tutorials, einige nur wenige Minuten lang oder auch ausführliche Beschreibungen, je nachdem, was man sucht. Sollten Sie mal etwas nicht finden, dann bitte bei uns melden. Wir sind jederzeit in der Lage, auch in unserem Studio in Solingen so ein Video aufzunehmen für Sie, aber Sie natürlich auch direkt zu beraten, wenn Sie da konkret Fragen haben.
Und normalerweise kennt man das von YouTubern, ne, die irgendwie, ich sag mal, frei rum sind, aber ihr macht das halt selber, weil ihr sagt, wir wollen natürlich auch unseren Kunden einen guten Service mitgeben. How-to, wie geht es, wie kann ich das machen? Ne? Das finde ich total spannend, gerade in dieser digitalen Zeit. Ne? Also ihr habt mehrere Konzepte. Gut, wir haben den Podcast, wo wir auch Infos mitgeben, aber ihr habt auch Webinare. Du hattest vorhin den Geostar angesprochen. Am 18. November, absoluter Geheimtipp, gibt so eine Geomesse, drei tolle Webinare hintereinander, wo wir uns zum Beispiel dann wieder auch praxisnah mit Möglichkeiten, den Geobereich erschließen.
Ja, genau. Einfach reinschauen und falls man das verpasst hat, kann man auch gerne anfragen in Folge und das Video zur Verfügung gestellt bekommen.
Wie ist so, Andreas, so die Nachfrage, digitale Serviceangebote? Was würdest du sagen? Also ich glaube, jeder war schon mal in der Corona-Zeit in einem Zoom-Meeting und hat sich gelangweilt oder war irgendwo online und hat gedacht, ja gut, das nehme ich jetzt auch noch mit oder ich krieg's halt kostenlos. Wie würdest du sagen, wie ist so diese Nachfrage? Jetzt haben wir schon ein paar Tage, wo wir auch diese Webinare machen. Ist das rückläufig oder ist es immer noch da?
Also es ist immer noch da und es wird uns auch nie wieder verlassen. Ja, natürlich wird es auch wieder Messen geben. Es hat wieder angefangen. Wir werden nächstes Jahr auch wieder auf der Dach und Holz sein und auf der Baumesse, also auf den großen Messen, wo Leister bisher auch vertreten war. Aber wir werden es in Zukunft immer mit den digitalen Medien kombinieren, so hybrid, wie man so schön sagt. Ja. Jonas, vielleicht werden wir uns dann ja auf der Dach und Holz sehen. Ne, wir haben uns ja vorgenommen, live von der Messe, vielleicht schon mal der Hinweis für die Messebesucher, einen Podcast aufzunehmen und auch ein Webinar zu produzieren. Ne, mit unserem Marketing-Team, mit der Vivian, ne, der Medientechnikerin oder auch unserem Teamleiter, dem Andy. Ne, wir werden das organisieren, denn es wird nur noch hybrid sein in Zukunft.
Ja klar, und das ist ein Zukunftsmodell und ich freue mich da sehr drauf, auch auf die Messen, die wir gemeinsam produzieren und auch machen. Bei der Dach und Holz ganz kleiner Ausblick, weil ich da echt schon zittrige Beine kriege, weil ich mich so drauf freue. Live vor Ort wird sogar ein Webinar geben. Also wir werden, ich sag mal, jetzt nicht nur mal eben was schweißen, sondern eine richtige Show abliefern.
Ja, da können Sie Zuhörer jetzt hier vom Podcast, also ich sag mal unsere Fans, uns auch tatsächlich mal live sehen. Ne, man muss den Jonas mal gesehen haben mit der tollen Frisur.
Dankeschön.
Ich kann es nur empfehlen und uns mal bei der Arbeit zusehen.
Ja, und meine Frisur ist eigentlich das hauptausschlaggebende Argument, muss man dazu sagen. Um solche Frisuren zu produzieren, okay, jetzt mache ich eine schlechte Überleitung, braucht man manchmal Applikationstests, um nachzugucken, wo die Profis das herbereiten. Andreas, ihr habt noch einen Service und den finde ich beeindruckend. In Hagen steht ein Laserlabor. Ihr macht im Technics-Bereich Testschweißungen von Schweißmöglichkeiten. Ihr habt aber auch zum Beispiel im Infrarotbereich unterschiedliche Dinge. Wie wichtig ist das für den Kunden, dass er sagt, ich gebe dir Material, ich gebe dir Dinge, baue mir das Passende dazu. Wie wichtig ist das, Andreas?
Ja, ist extrem wichtig. Auch hier, das hat was wieder mit TPS, mit Produktionsoptimierung zu tun. Der Kunde kommt ja zu uns, wenn er irgendwas in seinem Prozess verbessern will, um zum Beispiel entweder den Prozess schlanker zu machen oder um zum Beispiel ein neues Produkt zu produzieren. Und wir leisten über unseren Applikationsservice eben Hilfestellungen mit unserem Know-how. Wir haben, wie gesagt, das Laserlabor in Hagen, eins von fünf weltweit. Wir hatten es auch schon mal angesprochen. Hier entwickeln wir Applikationen für die Herstellung von modernsten Produkten im Bereich der Automobiltechnik und Medizintechnik. Wir haben aber auch im Process Heat Bereich die Möglichkeit, also bei industrieller Wärme Dinge bei uns zu testen oder auch beim Kunden vor Ort. Wir konfigurieren Testsysteme, wir stellen Demonstratoren zur Verfügung, wir können auch Temperaturdruckkurven unter bestimmten Umweltbedingungen aufnehmen. Mhm. Also das ist, denke ich mal, Unterstützung auf höchstem Niveau. Einfach im Sinne des Kunden seinen Prozess noch effizienter zu machen. So haben wir zum Beispiel einen sehr effizienten Prozess entwickelt mit einem namhaften Unternehmen aus der Verpackungsindustrie zur Herstellung von Saft- und Milchtüten. Ja, das ist bei denen heute Standard. Früher wurde Gas eingesetzt, jetzt werden unsere Systeme eingesetzt mit entsprechendem Equipment. Auch das wurde von uns mitentwickelt und mitgetestet. Ja, Infrarot haben wir noch. Also auch dort ist es möglich, über entsprechende Demonstratoren und Testsysteme auch dort Prozesse mitzuentwickeln mit unseren Kunden. Wenn sie uns anfragen, dann kommen wir zu ihnen und schauen uns das dann vor Ort an, was wir machen können.
Und das passt irgendwie zu unserem Thema so total, weil du hast gesagt, der Kunde, der möchte im Prozess sich wohlfühlen. Der möchte, dass alles glatt läuft. Und jetzt stelle ich mir selber vor, du hast eine schwierige Applikation vielleicht, wo du selber Lasertechnologie einsetzen möchtest, die passende Optik suchst und du bist alleingelassen. Du musst selber deine Ingenieure losschicken, die kennen die Produkte noch nicht, die kennen noch nicht die Möglichkeiten. Das finde ich halt ganz, ganz spannend, dass man da auch sagt, ich lasse euch nicht alleine. Also ich lasse dich nicht hinten rüber kippen, du musst das für mich machen, ich liefere dir natürlich alle zusätzlichen Sachen oder kann dir das auch bauen, aber du bist alleine. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr starkes Angebot und auch vor allem starker USP von euch.
Ja, das ist und das ist auch tatsächlich eine Menge Erfahrung. Wir können auch zum Beispiel den Kunden dabei zu unterstützen, zum Beispiel die Total Cost of Ownership Betrachtung. Also was kostet so ein System, was ja unter Umständen eine Menge Geld kostet. Was kostet uns das über einen gewissen Zeitraum? 3-5 Jahre, bis das abgeschrieben ist. Auch bei diesen Themen können wir sehr gut Hilfestellung leisten. Wie viel Energie kann man beispielsweise einsparen? Wie viel CO2 kann man unter Umständen einsparen? Also auch bei diesen Themen kann man Unterstützung leisten.
Service ist unser heutiges Thema und Andreas, ich fand es total spannend. Ich habe noch einen letzten Punkt, aber ich möchte jetzt schon mal so eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Wir haben uns heute angeguckt, was man dem Kunden alles mitgeben kann, dass der 24-Stunden-Service auch wirklich gewährleistet ist. Und da steckt sehr viel Know-how dahinter und ich bin wahnsinnig beeindruckt von dieser Folge. Dank dir, Andreas, dass du uns das verständlich erklärt hast. Toyota Product System finde ich, für mich ist es greifbar, wenn man dran denkt, wie der Mensch das Sandwich bereitet und doch produktiver sein könnte. Und gleichzeitig denke ich mir auch, ja, sonst 24-Stunden-Service, den gibt es ja eigentlich überall. Aber was da alles dahinter steckt, dass das Werkzeug immer an der gleichen Stelle liegt, dass ich auch das gewährleisten kann, hochspannend.
Ja, und es wird immer spannender, denn Services spielen eine immer wichtigere Rolle. Gute Produkte und guter Service gehören untrennbar zusammen. Auch insbesondere die Digital Services, da ist ja noch gar nicht zu Ende gedacht. Da kommt noch so viel auf uns zu. Wir haben ja auch die MyLeister App, wo man bestimmte Services bekommen kann. Das Gerät wird registriert. Wir werden in Zukunft Predictive Maintenance einführen, sodass einem die App quasi sagt, so jetzt muss das Gerät mal in die Wartung, damit es nicht ausfällt beispielsweise. Ortungsdienste auch für die Geräte, all das sind auch Services, Digital Services. Und ich glaube, da können wir wieder mal zu unseren japanischen Freunden übergehen. Ne? Jonas, wir haben ja mal darüber gesprochen, die da auch interessante Ansätze haben.
Ja, vor allem eine Sache, und das war, wir haben den Podcast vorbereitet und sind auf eine ganz besondere Stadt gekommen. Woven City als Smart City, als gedachtes Projekt auch von Toyota, als Möglichkeiten. Und eine Sache möchte ich damit reinbringen. Und in diesem Jahr wurde so ein Plan vorweggegeben. Man geht so weit, dass man sagt, der Service des eigenen Mülls, wo man sonst manchmal sagt, Schatz, bringst den Müll raus, dass der übernommen wird, unterirdisch. Also das heißt, all das, sogar der Kühlschrank wird automatisch mit den Produkten gefüllt. Also noch nicht mal mehr das Auspacken, weil wir haben ja aktuell sogar auch, du kannst ja so Kaufliefer-Service machen. Ne? Bei irgendwelchen Markenherstellern kannst du ja einkaufen und kannst dein Lebensmittel online, ne, Picknick drop ich mal so, kannst du dir an die Haustür liefern lassen, aber einräumen musst du ja immer noch machen. Aber da wird sogar der Kühlschrank wieder befüllt.
Ja, genau. Wahnsinn, und die oder? Infrastruktur bei der Woven City ist ja unterirdisch. Das heißt, man hat oben keine LKWs, die da rumfahren oder Lieferwagen. Ja. Das ist alles unterirdisch und ja, total spannendes Konzept. Da wird man sicherlich noch eine Menge hören. Ich fand es auch interessant, dass wieder Toyota da für eine zukunftsweisende Philosophie innerhalb der Technik und Services da Vorreiter ist. Und das wird man sicherlich noch mit großem Interesse verfolgen und auch noch eine Menge von hören.
Hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, Toyota. Also ja, für genau. Mich hatte man nicht so auf dem Schirm. Das ist immer so eine Automobilindustrie, aber das hatte ich noch nicht drauf. Guter Punkt, Andreas. Letzten Abschluss. Jetzt muss man sich überlegen, was passiert, wenn die Logistik mal komplett ausfällt. Alles ist kaputt. Komplette Zerstörung, und das hatten wir in diesem Jahr. Man steht vor absolutem Chaos. Hochwasser. Und da habt ihr was gemacht und da muss ich sagen, Hut ab. Das habe ich zum ersten Mal bei Instagram gesehen, die Aktion, habe gedacht, boah, cool, habe es geliked und dachte mir, ihr habt echt was für den Hochwasser, für die Menschen getan. Das möchte ich als letzten Punkt machen, ganz kurz und knackig, Andreas. Was war das für eine Aktion?
Ja, ich muss sagen, zum Glück gibt es ja viele, die da ihren Beitrag geleistet haben. Also ich habe großen Respekt vor den Menschen, die vor Ort geholfen haben, die sofort dahin gefahren haben, was zu unternehmen. Viele Unternehmen, die Material dahin transportiert haben, um den Leuten, die ihr Haus verloren haben, um das wieder aufzubauen oder zu reparieren. Wir haben halt geschaut, was können wir überhaupt für einen Beitrag leisten. zumindest einen bescheidenen Beitrag, möchte ich sagen. Wir haben halt den Handwerksbetrieben, die geschädigt wurden, einen besonderen Service angeboten, dass sie uns die Geräte schicken können und wir eben auf die Lohnkosten verzichten für die Reparatur der Geräte und auch kleinere Teile ausgetauscht haben und auch eben durch einen ganz, ganz schnellen Service dafür gesorgt haben, dass die wieder ihre Geräte zurück hatten, damit diese Betriebe auch weiterarbeiten konnten. Aber wie gesagt, das war nur ein bescheidener Beitrag. Ich möchte das nicht zu sehr hochheben. Es gab viele Leute und viele, viele Unternehmen, die noch viel mehr geleistet haben als wir, aber das war unser Beitrag.
Ich finde es total klasse. Und Andreas, ich möchte dir eins mitgeben. Ich habe das mal auf einer Headline von einer Zeitschrift gesehen aus der Wirtschaft und da stand drauf, ein sehr gutes Produkt ist nur dann ein Produkt, wenn es einen sehr guten Service hat. Und das hast du mir bewiesen. Ich habe vieles Neues dazugelernt. Ich danke dir für die Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Vielen Dank, Andreas.
Ja, vielen Dank, Jonas.